Bevor es gleich ins Eingemachte geht mit meinem Gast, und zwar ist es Caroline Wahl, will ich ganz kurz ein bisschen was zur Einordnung sagen. Und zwar habe ich die Caro kennengelernt, indem sie einen CEO in meinem eigenen Podcast, den Hauptstadt-Podcast, platzieren wollte. Und die habe ich interviewt und so habe ich die Caro kennengelernt. Die Caro hat eine eigene PR-Agentur, die sich spezialisiert hat auf die Positionierung von CEOs. Und nebenbei hat sie letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, gemeinsam mit dem Handelsblatt und der Messe Berlin die FIBE 2024 gemacht. Und das ist das erste internationale Fintech-Festival in Berlin. Und das ist, so wie sie gesagt hat, ein krasser Erfolg geworden. Ich war selber da, konnte mich davon überzeugen. Es war echt mega, was sie da organisiert haben. Aber natürlich mit erfahrenen Messeveranstaltern wie Handelsblatt und Messe Berlin. Natürlich irgendwie selbstverständlich, aber trotzdem hat Caro in dem Podcast über ihren Schritt in die Selbstständigkeit gesprochen, die Struggles, die sie hatte, aber auch über die FIBE 2024. Und wir wurden schon offiziell, beziehungsweise Erik und ich wurden schon zur FIBE 2025 eingeladen. Da freuen wir uns mega drauf. Von daher nicht lang schnacken, lass uns reinspringen in die Folge mit einer kleinen Aussage von Caro. Wenn du zurückdenkst an den stressigsten Tag von der FIBE letztes Jahr.
Du sagst so, der stressigste Tag, das war definitiv bei uns bei der FIBE so einen Monat vorher, ja, wo wir gesagt haben, irgendwie sind wir noch nicht fertig. Was mir da unglaublich geholfen hat, war meine Kollegin Lisa, die zu mir sagte, Caro, das kommt jetzt, das wird sich alles in den nächsten paar Tagen setzen, mach dir keine Sorgen, wir sind Profis.
Willkommen zum Unternehmer-Podcast. Gastgeber dieses Formats ist Wolfgang Patz. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, andere Unternehmerinnen und Unternehmer zu interviewen. Wolfgang bringt in knackigen Folgen ihre größten Erfolgshebel, aber auch vermeidbare Fehler ans Tageslicht, damit ihr diese für euer Business nutzen könnt. Damit ihr keine Folge verpasst, solltet ihr den Unternehmer-Podcast in der App eurer Wahl abonnieren. Viel Spaß mit dieser Folge!
Moin und herzlich willkommen im Unternehmer-Podcast. Und heute habe ich die Ehre, Caroline Wahl bei mir im Podcast zu begrüßen. Und Caro, du hast gesagt, oh, Entschuldigung, ich switch gleich zu Caro. Wollen wir Caroline?
Sehr gern Caro. Das ist okay. Also, Caroline nennt mich eigentlich nur mein Vater, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich nicht sollte. Aber sonst ist Caro besser.
Genau, Caro. Und du hast gesagt, das ist deine Podcast-Premiere.
Richtig.
Also, herzlichen Glückwunsch. Freue dich schon mal.
Danke. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja. Caro, was machst du? Erzähl mal kurz was über dich. Wo kommst du her? Und vielleicht auch ganz kurz deine letzten Stationen. Ich weiß, du hast da einiges in den letzten ein, zwei Jahren gerissen. Vielleicht gibst du uns mal einen kleinen Rundumschlag.
Genau, ich habe vor 2021 meine eigene PR-Boutique-Beratung im Finanz- und Fintech-Bereich gegründet. Und wir nennen uns deswegen Boutique, weil wir eben sehr spezialisiert sind. Nicht nur was den Bereich anbelangt, also eben die Spezialisierung auf den Finanzbereich, sondern eben auch was den Ansatz anbelangt. Also unsere Auffassung ist es, dass wir sagen, moderne Kommunikation findet heute mehr und mehr personenzentriert statt. Und deswegen konzentrieren wir uns darauf, in der PR oder in der Platzierung vor allem die CEOs und Vorstände der jeweiligen Unternehmen nach außen zu platzieren, deren Reputation zu managen, um sicherzustellen, dass die Unternehmensbotschaften mehr und mehr durch die Person nach außen transportiert werden. Und das ist ein Ansatz, der in den USA schon sehr lange besteht und sehr gängig ist und hier in Europa erst später rübergeschwappt ist. Und wir merken, dass das immer mehr an Bedeutung gewinnt, weil die Kunden und die Investoren und alle Stakeholder eben wissen wollen, wer sind die Gesichter hinter Unternehmen, gerade im Finanzbereich. Ja, welche Expertise bringen die mit, sind die vertrauenswürdig, welche Werteeinstellungen haben die? Und so arbeiten wir jetzt mittlerweile mit verschiedensten bekannten Szeneköpfen zusammen. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil das meistens sehr, sehr inspirierende Persönlichkeiten sind, Personen, die was vorantreiben wollen, von denen man viel lernen kann und die unglaublich smart in ihren jeweiligen Bereichen unterwegs sind.
Und so sind wir ja auch zusammengekommen.
So sind wir auch zusammengekommen. Damals über, ich erinnere mich noch sehr gut, über die Folge mit Nina Pütz, CEO, damalige CEO von RatePay, genau. Und das ist also das, was wir so alltäglich machen. Was jetzt in den letzten anderthalb Jahren für mich noch sehr Spannendes hinzugekommen ist, dass kennst du ja auch schon, ist DeFi Berlin. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit bekommen, über meine Rolle bei der Berlin Finance Initiative das erste internationale Fintech-Festival für Berlin mitzuorganisieren, mitzugestalten, aufzubauen. Das gab es vorher noch nicht und gab es auch noch nie in der Größe in Berlin. Und das hat jetzt zum ersten Mal im April diesen Jahres stattgefunden. Ich habe das gemeinsam mit dem Team vom Handelsblatt und der Messe Berlin, das sind eben die drei Gründungspartner, Handelsblatt, Messe und Berlin Finance Initiative, organisiert und ins Leben gerufen. Und das war für mich natürlich eine ganz neue Erfahrung, ein Event aus dem Nichts, gleich in der Größe von über 1700 Personen aus aller Welt organisieren zu dürfen. Und ja, wir waren total überwältigt von dem Event. Wir stecken jetzt schon mitten in der Planung für nächstes Jahr. Und ja, das sind so die Dinge, die mich gerade gut auf Trab halten, würde ich sagen.
Zu dem Thema Vibe komme ich gleich nochmal nach unserer kleinen Warm-up-Runde. Aber jetzt haben wir erstmal ein schönes, rundes Bild von dir. Hast du auf jeden Fall einiges auf die Beine gestellt. Aber lass uns jetzt mal so ein bisschen die Stimmbänder lockern und so ein bisschen die Stimmung noch ein bisschen lockerer machen. Und jetzt versuchst du einfach bei den Fragen, die ich jetzt stelle, einfach locker aus dem Hocker zu antworten und vielleicht das Erste zu sagen, was dir da in den Sinn kommt, ja?
Versuch's.
Was machst du, um dich nach einem langen, stressigen Tag zu entspannen?
Vor allem Sport. Sport ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Arbeitsalltag. Sport hilft mir abzuschalten, natürlich auch überschüssige Energie abzubauen, die man vielleicht hat, wenn man spannende Situationen im Arbeitsalltag hat, wo sich Adrenalin aufbaut. Man sitzt aber trotzdem den ganzen Tag und dann kommt man nach Hause und denkt vielleicht manchmal, okay, ich bin wahnsinnig erschöpft, ich bin müde, aber der Körper hat eigentlich noch diese überschüssige Energie. Und dann Sport zu machen, das abzubauen, gut schlafen zu können, natürlich nochmal alles beim Laufen zum Beispiel Revue passieren zu lassen, das ist eine wahnsinnige Entspannung für mich und auch etwas, was ich versuche, sehr diszipliniert, egal ob ich auf Reisen bin oder zu Hause, durchzuhalten, weil es sehr, sehr wichtig ist. Andere Entspannung, würde ich sagen, ist bei mir das Schreiben. Also ich bin jemand, der gerne zwischendurch, gerade wenn mal Situationen vielleicht auch auftreten, wo man sehr viel im Kopf hat, wo man das Gefühl hat, man muss seine Gedanken sortieren, dann ist das etwas, was ich sehr, sehr gerne aufschreibe und festhalte und so versuche, wieder ein klareres Bild zu bekommen und dann auch gestärkt in den nächsten Tag zu gehen.
So ein kleines Unternehmertagebuch, ja?
Ja, so ein bisschen. Das ist nicht nur Unternehmen, es ist auch privat. Ich meine, wenn du selbstständig bist, das läuft zusammen, das kann man nicht so einfach trennen. Aber das ist etwas, was ich schon immer mache und auch gar nicht unbedingt regelmäßig, sondern dann wirklich, wenn ich mich danach fühle. Und das hilft, um vielleicht auch manche Situationen, die sehr durcheinander wirken, wieder zu sortieren und vielleicht auch mit einem anderen Blickwinkel nochmal drauf zu schauen.
Wie bleibst du motiviert, wenn es schwierig wird oder wenn du einfach merkst, du verlierst ein bisschen die Motivation? Vielleicht das Ende ist zu weit in Sicht und du kannst es nicht greifen und irgendwie ist gerade so eine kleine Talfahrt.
Das kommt natürlich gerade in meinem Alltag öfters mal vor, wenn sehr viel aufeinanderprallt von allen Seiten. Also ein klassisches Beispiel in meinem Alltag wäre, wenn jetzt von allen Kundenseiten viel Arbeit auf einen zukommt, sehr konzentriert und man vielleicht sagt, okay, das habe ich nicht kommen sehen, wie schaffe ich das jetzt? Und ein Punkt für mich dabei, motiviert zu bleiben, ist vor allem den Schritt rauszumachen, also zu sagen, okay, ich zoome kurz raus, ich setze mich nochmal hin, sortiere mich, das ist jetzt sehr viel zusammengekommen und versuche mich bei den einzelnen Projekten vor allem auf das Ergebnis zu konzentrieren. Also mir zu sagen, was ist das eigentlich, was wir kreieren wollen, worauf ich mich freue, was mir Spaß macht, was mich auch ja prinzipiell für den Job motiviert. Und das sind dann Dinge, wo ich dann wieder merke, okay, jetzt lichtet sich das gerade, so komplex ist das gar nicht und es ist alles schaffbar. Und das hilft mir meistens sehr gut.
Wenn du mal zurückblickst auf die Vibe letztes Jahr und an dem Eröffnungstag zum Beispiel, vielleicht war das auch gar nicht der stressigste Tag, aber wenn du zurückdenkst an den stressigsten Tag von der Vibe letztes Jahr, was hast du gemacht in dem Moment, um dich zu entstressen oder gab es dann eigentlich gar keine Möglichkeit, dann musste man jetzt einfach mal durch den Stress und...
Also es gab definitiv Momente, da konnte ich mich nicht entstressen, einfach weil ich habe das zum ersten Mal gemacht. Da ist immer so ein bisschen diese Ungewissheit, ich weiß nicht, wie es sein wird. Ja, ich kenne das Ergebnis nicht, ich habe keine Vergleichsmöglichkeit. Ich musste einmal durch und es ist auch okay. Ich denke aber trotzdem, wenn du sagst, so der stressigste Tag, das war definitiv bei uns bei der Vibe so einen Monat vorher, ja, wo wir gesagt haben, irgendwie sind wir noch nicht fertig. Ja, oder wir wissen, irgendwie sieht es noch nicht so ganz aus, wie wir das wollen. Und was mir da unglaublich geholfen hat, war, ich weiß da noch damals meine Kollegin Lisa von der Messe, die sowas natürlich ständig macht, die immer wieder mit sehr, sehr großen Konferenzen zu tun hat, die zu mir sagte, Caro, das ist der Klassiker. Das kommt jetzt, das wird sich alles in den nächsten paar Tagen setzen, mach dir keine Sorgen, wir sind Profis, ne, wir machen das ständig. Ja, und alles andere müssen wir vor Ort sehen, es ist ein Experiment. Ne? Und da auch mit diesen Sorgen und Gedanken, die man hat, nicht alleine zu bleiben, sondern dann auch mit seinen Kollegen zu sprechen und zu sagen, ich mache mir darüber Gedanken, das stresst mich, wie seht ihr das? Und dann hast du ja im besten Fall wirklich die verschiedenen Erfahrungen in so einem Team, die dich dann entsprechend vielleicht auch einfangen können und sagen können, das wird schon alles und wir sind auf einem guten Weg.
Caro, das war scheiße. Wie gehst du mit Kritik um?
Ich glaube, ich muss dir ehrlich gestehen, es kommt sehr selten. Ja, das ist nicht unbedingt immer gut. Ne, ich meine, Kritik hat ja verschiedene Größen. Kritik kann, so wie du sagst, sehr, sehr direkt und sehr groß sein, dass jemand wirklich komplett unzufrieden mit etwas ist. Mhm. Kritik gibt es natürlich auch im Kleinen, wenn man sagt, ich hätte das anders gemacht als du oder in der Stelle müssen wir im Interview noch was anpassen. Warum hast du das nicht so gemacht? Wenn es kommt, versuche ich auch hier wieder nicht in die Reaktion zu gehen. Weil ich glaube, für niemanden fühlt sich Kritik im ersten Moment schön an. Ja, aber eigentlich ist Kritik ja eine unglaubliche Chance. Wenn es wirklich konstruktive Kritik ist, ist das ja immer wieder etwas, wo jemand einem Feedback gibt und man sich damit zurückzieht, man daraus lernt, man es besser macht. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, wenn dich nie einer kritisiert, dann ist was nicht gut. Ja, dann hat die vielleicht die Person auch kein Interesse daran, die prinzipiell sich gemeinsam mit dir zu verbessern oder auch einfach was verändern zu wollen oder ist vielleicht auch einfach nicht so im Thema drin. Und was ich prinzipiell versuche, ist, mir das erstmal mitzunehmen, das sacken zu lassen, dann zu überlegen, ist das etwas, was ich ähnlich sehe? Ja, also finde ich die Kritik berechtigt. Ja, man muss ja aufpassen, nicht jede Kritik ist gute Kritik. Manchmal haben Menschen auch den Drang, Kritik zu üben, weil sie vielleicht aus einem sehr stressigen Tag kommen, weil sie vielleicht gerade aus irgendeinen verschiedensten Gründen negative Emotionen haben und die auch rauslassen. Das ist natürlich nicht gut, aber es passiert. Und dann wirklich zurückzugehen, zu sagen, war das jetzt eine überspitzte Kritik? War das eine konstruktive Kritik? Was mache ich damit? Wie werde ich das in Zukunft verändern? Ja, und das ist etwas, was sehr viel hilft. Man muss Kritik immer als Chance sehen. Ja, das tut man sicher nicht im ersten Moment. Das kommt dann aber, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt.
Alles klar. Was bedeutet Erfolg für dich?
Erfolg ist zum Beispiel etwas, dass ich jetzt nicht erst das eine Ding betrachte. Es gibt nicht für mich diesen einen Erfolg, sondern Erfolg findet für mich mehrmals am Tag, mehrmals in der Woche statt. Und das zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass ich merke, ich habe mir einen Plan gemacht, ich hatte ein Ziel, das wollte ich erreichen. Und es ist genauso aufgegangen, wie ich das mir visualisiert habe. Das ist für mich eine ganz starke Form von Erfolg, was mich auch unglaublich motiviert. Und ich glaube, das andere, was auch Erfolg für mich bedeutet, ist, was natürlich mit der Selbstständigkeit auch stark einhergeht. Und das ist eben, dass ich meinen Alltag und meinen Job so gestalten kann, wie ich das möchte. Das ist für mich eine gewisse Form von Erfolg, weil wenn ich da hingekommen bin, habe ich auch da wieder einen Plan für mich umgesetzt, für mein Leben, den ich genauso wollte. Und das ist für mich ein ganz großes Erfolgsgefühl. Mhm.
Was war die lohnendste Investition, die du je getätigt hast?
Also ich denke prinzipiell, bei Investitionen kann man natürlich jetzt erstmal an Geld per se denken, aber ich denke, eine Investition, die sich definitiv gelohnt hat, war die Investition in mich selbst, insoweit ist, dass ich damals gesagt habe, ich verabschiede mich eben vom Angestelltenberuf und investiere da rein und gebe alles, eine Selbstständigkeit aufzubauen, was ja am Anfang auch insofern eine Investition ist, dass es sich nicht direkt rechnet. Mhm. Das war auf jeden Fall etwas, wo ich gesagt habe, okay, da wusste ich oder hatte das Gefühl, wenn ich jetzt Gas gebe, wenn ich das jetzt mache, dann wird sich das nach hinten hin rentieren. Und genau um darum geht es ja bei Investitionen. Mhm. Das andere ist, da stehe ich jetzt relativ noch am Anfang, ist, dass ich mir jetzt nach den ersten ganz guten Jahren der Selbstständigkeit erlaubt habe, in eine Immobilie zu investieren, also im schönen Berlin-Köpenick in einen Neubau, in dem ich nicht selber leben werde, eben als Investitionsanlage investiert habe. Und das war für mich ein ganz wichtiger Schritt, weil ich auf der einen Seite weiß, okay, ich habe dann etwas, in das ich investiere, was vielleicht auch im Wert wächst und neben meinem normalen Alltag auch einen Wert generiert, also im normalen Joballtag. Und das andere ist, dass man auch da wieder dann in seiner Arbeit eine gewisse Motivation findet, zu sagen, okay, ich arbeite dafür, um eben dann den Kredit abzubezahlen, damit voranzukommen, um eben irgendwann danach vielleicht zu sagen, okay, was könnte das nächste sein, wo ich investieren kann und so langerhaltend nachhaltige Vermögenswerte aufzubauen.
Ja.
Genau, das waren eigentlich
so. Das hört sich sehr erwachsen an, Caro. Jetzt würde ich nochmal ganz gerne eine Frage zum Thema FIBE stellen. Du hast letztes Jahr eine Messe, die FIBE, in Berlin organisiert, die über 1700 Besucher hatte. Was sind da deine größten Learnings aus dieser Aufgabe, how to organisiere Messe?
Einige definitiv. Ich denke, eins der größten Learnings ist auf jeden Fall auf dem Weg, cool zu bleiben und dem Prozess zu vertrauen. Wir hatten ein unglaublich starkes Team von Anfang an mit sehr vielen verschiedenen Stärken und Expertisen und auch ein sehr klares Bild vor Augen, was wir da gestalten wollen. Und ich glaube, dass wir alle über die gesamte Zeit sehr gut an einem Strang gezogen haben und das nach vorne gepusht haben. Aber natürlich kam dann, als es die Konferenz näher kam, erste Sorgen, Zweifel, Ängste aus. Klappt das? Kommen wir an dem Tag in die Halle und dann steht da keiner? Also so welche Sorgen kommen dann ja doch irgendwie hoch, weil es ja auch ein Event war, das sehr viel Aufmerksamkeit genossen hat oder genießt. Und da wirklich zu sagen, hey, wir haben einen Plan, wir haben alles gegeben, wir haben das nicht umsonst so gemacht, wie wir es gemacht haben, und darauf zu vertrauen. Das ist definitiv mein erstes großes Learning aus der Sache. Und das zweite vor allem, trotz des Stress immer Spaß dran zu haben. Ja, also sich nicht von dem Stress untergraben zu lassen, sondern wirklich immer zu sagen, das ist was richtig Tolles, was wir da planen können. Das ist eine unglaubliche Chance. Wir können damit nicht nur Berlin als Stadt voranbringen, sondern auch die Szene näher zusammenbringen und schaffen da was ganz Großartiges. Und sich dieses Bild immer wieder vor Augen zu halten, auch in Situationen, wo es mal, wo man sich vielleicht in kleinen Details verliert, die nicht so laufen, wie man das möchte.
Aber ich meine, du warst ja auch mit erfahrenen Unternehmen quasi. Also du warst ja nicht alleine auf weiter Flur, ne? Sondern du hast ja wahrscheinlich die großen Player, die ja auch schon einige Messen wahrscheinlich mit organisiert haben.
Absolut, also wie ich vorhin schon gesagt habe, die Messe ist wahnsinnig geübt darin, Events auszurichten. Ja, das ist deren Messe. Job. Genau, wenn sie das nicht könnten, dann wäre das schlecht. Das Handelsblatt hat natürlich jetzt auch mit dem Bankengipfel, wo ich letzte Woche war, ein Event etabliert, was, ich glaube, es gibt kein bekannteres und größeres in der deutschen Finanzlandschaft. Also sind da auch sehr, sehr gut aufgestellt. Mit der FIBE haben wir natürlich was ganz Neues kreiert. Ja, wir wollten bewusst auch anders sein als alle anderen. Und das bedeutet natürlich auch, dass du teilweise auf ein weißes Blatt Papier malst. Und was natürlich da die große Herausforderung war, du musst tolle Persönlichkeiten für ein Event gewinnen, was es noch nie gab. Ja, du kannst nicht sagen, komm zu unserem Event, letztes Jahr war so toll, war so erfolgreich. Und da hast du natürlich so ein bisschen den Effekt, dass du brauchst die erste große Person, damit die zweite kommt, damit die dritte kommt. Ja, du brauchst den ersten großen Sponsor, damit der nächste sagt, ich will auch dabei sein. Und das war ein Jahr Überzeugungsarbeit, das war ein Jahr Kaffee trinken mit Hinz und Kunz, um diese Vision aufzumalen von dem, was wir da machen wollen. Und gleichzeitig mussten wir die Strukturen bauen, in unserem Team, wer macht was, wie soll dieses Event sein. Wir haben viel unterwegs entschieden, weil wir einfach nicht die Zeit hatten, erst einen großen Plan zu machen und dann in die Umsetzung zu gehen. Dafür blieb uns keine Zeit. Und das war natürlich schon eine unglaubliche Herausforderung. Das heißt, partiell wussten wir alle nicht genau, wir kannten alle unseren Bereich, aber trotzdem war das, was wir schaffen wollten, komplett neu für uns alle. Und gleichzeitig hat uns aber unglaublich geholfen, dass wir uns auf diesem Weg als Team, dass wir enger zusammengewachsen sind und uns nicht in kritischen Situationen verloren haben. Und es ist etwas, das hat sicher einen Großteil zum Erfolg des Ganzen beigetragen. Und jetzt stehen wir natürlich an einem Punkt, wo wir, deswegen haben wir uns auch sehr, freuen wir uns auch sehr auf das zweite Festival, wo wir die Strukturen haben, wo wir eine Marke etabliert haben und jetzt können wir perfektionieren. Und das macht mir besonders immer sehr viel Spaß.
Jetzt aber Hand aufs Herz, warum bist du Unternehmerin geworden?
Also ich glaube, die Frage könnte man vor allem auch dahin anpassen, warum bin ich selbstständig geworden? Damit ging es nämlich eigentlich los. Für mich war das immer klar, dass ich mal selbstständig sein werde. Ich konnte gerade auch, als ich angefangen habe zu arbeiten, noch nicht genau sagen, wie sich das äußert, ob es eine große Form der Selbstständigkeit in einem großen Konzern ist oder ob es wirklich die tatsächliche Selbstständigkeit ist. Aber letztendlich war das immer etwas, was in meinem Kopf war, was ich machen wollte oder wie ich arbeiten wollte. Und daher kam das auch eigentlich. Für mich war diese Entscheidung, frei und selbstständig zu arbeiten, die Entscheidung nicht für bestimmten Prestige, zu sagen, irgendwann habe ich ein Unternehmen, was meinen Namen trägt und habe 100 Mitarbeiter, sondern wirklich zu sagen, es gibt eine gewisse Form, wie ich arbeiten möchte. Und die passt halt genau in dieses Selbstständigkeitsbild. Ne? Selber entscheiden zu können, wie, wo, wann, mit wem man arbeitet. Selbst entscheiden zu können, wie viel man arbeitet. Es kann sich auch, ist auch Schwankungen unterworfen. Und selber Dinge voranzutreiben, wie man das für richtig hält. Und das war etwas, das war mir immer unglaublich wichtig. Und ich bin auch in meinen ersten Jobs immer in Position geraten im Angestelltenverhältnis, wo ich das schon so ein klein ausleben konnte. Also mir wurde immer sehr viel Verantwortung gegeben, auch schon frühzeitig. Und ich musste mich dann oft immer auch allein durch Situationen kämpfen, wo ich jetzt vielleicht nicht den Mentor, die Mentorin im Unternehmen hatte, der mich an die Hand genommen hat. Aber das hat mich sehr, sehr gut auf diese Zeit vorbereitet. Und ja, dann die letztendliche Entscheidung, das zu tun, war für mich immer, also es war für mich klar, ich war damals angestellt bei RatePay, beim Bezahlungsdienstleister. Damals war Miriam Wohlfahrt noch CEO. Mhm. Und ich hatte ihr schon damals zu meinem Bewerbungsgespräch gesagt, ich werde nicht lang bleiben, weil ich möchte mich selbstständig machen. Und dann hat sie gesagt, kein Problem, ich auch nicht. Ja, und sie hat damals nämlich dann schon mit dem Gedanken gespielt, ein zweites Unternehmen zu gründen. Und so kam das dann auch eigentlich. Also es war eine Selbstständigkeit, die wirklich aufgrund auch einer hohen Nachfrage kam. Also ich habe dann für sie gearbeitet. Dann kamen die ersten Leute, die angefragt haben und gesagt, wer macht deine PR? Ich möchte auch mal mit der Person sprechen. Und ich wusste also, wenn ich das selbstständig mache, da sind Leute, die prinzipiell mit mir arbeiten wollen.
Ja,
und weil ich eben eh schon diesen Drang hatte, das zu tun, mir aber vorher das Netzwerk gefehlt hat, kam das dann so Step by Step und habe dann eben auch, als sie Banksware gegründet hat, ihr zweites Fintech, dafür anfangs die PR gemacht und so wusste ich dann, okay, ein Unternehmen schaffe ich, zwei schaffe ich, dann schaffe ich auch drei. Und so kam das dann immer weiter und war natürlich in den Anfängen sicher nicht wie heute, es war wesentlich chaotischer, stressiger oder auch vielleicht teilweise auch belastender als heute. Aber ich glaube, das gehört dazu am Anfang, dass man sich da so ein bisschen einfinden muss.
Vielleicht hast du die Antwort oder wahrscheinlich hast du sie schon teilweise geliefert. Aber was bedeutet denn für dich das Wort Unternehmertum oder Selbstständigkeit? Ein paar Teile hast du schon gesagt, aber vielleicht kannst du das nochmal komprimiert runterbrechen, was es ganz persönlich für dich bedeutet.
Mhm. Also Unternehmertum oder vielleicht wann ist auch ein Selbstständiger als Unternehmer, ist für mich dann, wenn man eigentlich konstant baut. Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt was aufgebaut und habe jetzt meine Kunden, es läuft alles, ich habe die Nachfrage, ich könnte jetzt einfach da bleiben, wo ich bin. Und ich denke, als Unternehmer oder Unternehmerin ist man so etwas verdammt, konstant wieder kleine Baustellen zu schaffen, wieder neu zu bauen, zu verändern, zu perfektionieren, zu wachsen. Das Wachsen aber nicht unbedingt jetzt in Größe oder Anzahl der Mitarbeiter, sondern auch vielleicht in dem Angebot, was man hat, in der Verbesserung des Angebots. Eben, dass man sich neue Geschäftsfelder erschließt, wie in meinem Fall, dass man sagt, okay, man organisiert auch ein Festival mit. Ja, also Unternehmer sein bedeutet für mich wirklich konstant zu hinterfragen, was kann ich noch tun oder wie kann ich das verbessern, wie kann ich das für mich noch wertstiftender machen oder für das Unternehmen. Ja, und die Selbstständigkeit darin ist natürlich die Form zu arbeiten, die, was ich vorhin schon gesagt habe, sehr frei zu agieren, sehr selbstbestimmt, genau.
Gab es einen Punkt in deiner Selbstständigkeit, in deiner unternehmerischen Tätigkeit, wo du alles hinschmeißen wolltest? Hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen reißerisch an, aber wo du echt überlegt hast, puh, war das jetzt doch das Richtige oder ist irgendwie 9-to-5 Angestelltenjob und pünktlich kommt das Geld und Urlaub habe ich auch und ist irgendwie doch geiler?
Ja, also ich glaube, jeder Selbstständige würde lügen, wenn er diesen Punkt nicht mal hatte.
Ich hatte ihn nicht.
Du hattest ihn nicht? Okay, dann hast du vielleicht was besser gemacht, dann musst du gleich mal deinen Tipp verraten.
Ich hatte Erik dabei, mein Geschäftspartner, der hat mir so ein bisschen die Kopfschmerzen genommen, vor allen Dingen was Steuern und Finanzen angeht.
Das ist gut. Ja. Genau, ich glaube, das war auch mit ein Punkt, auf den ich gerade eingehen wollte. So, also gerade in der Anfangszeit, wo dann ja wirklich auch alles geballt kommt, man muss sich irgendwie in dieser neuen Rolle einfinden. Man nimmt mehrere Kunden auf. Man hatte noch nie so viele vorher parallel. Ne? Man arbeitet sich da ein und gleichzeitig kommt eben dieser unternehmerische Aspekt darauf. Man muss alles umstellen, zahlt Steuern, muss vorausschauend denken, will vielleicht Angestellte, dann klappt das mit dem ersten nicht, dann holt man den zweiten rein. Und investiert einfach enorm viel Arbeit. Und dann kommt es vielleicht auch, und das gab es bei mir natürlich auch dann den Punkt, dann kommt eine Steuerrückzahlung und du denkst dir, wofür mache ich das ja eigentlich? Ja, also es sind natürlich schon manchmal so Gedanken am Anfang, gerade in Deutschland. Deutschland ist ja nicht unbedingt das gründerfreundlichste Land, was das anbelangt. Da wirst du von Tag 1 an genauso behandelt als Selbstständiger wie jemand, der eben schon länger dabei ist. Und das ist natürlich schon so eine Situation, wo du dann Fehler machst und dich fragst, ob sich das nach hinten lohnt und rechnet und so weiter. Und ich hatte auch in der Zeit tatsächlich dann viele ganz tolle Angebote von großen Fintechs, die gesagt haben, ne, arbeite doch wieder angestellt. Also es war schon auch so, dass dann diese Sachen aufkamen. Ich dachte, ja, das wäre ja auch schon echt cool und ne, vielleicht lasse ich das einfach alles. Aber ich wusste halt auch, man macht sich ja nicht, also ich habe mich nicht ohne Grund selbstständig gemacht. Es war bei mir keine Entscheidung, dass ich gesagt habe, okay, ich finde gerade keinen Job, ach, dann mache ich es erstmal Freelance, sondern das war ganz klar, ich hatte eine tolle Position, ich wollte mehr, ich wollte das anders machen, ich wollte für mehrere Leute arbeiten und wusste ganz genau, wenn ich wieder angestellt bin, wenn ich wieder im Unternehmen bin, dann ist das ein Monat spannend für mich. Das ist so ein Effekt des Neuen, der vielleicht kurzzeitig anhält ist. Und dann werde ich aber natürlich dahin zurückkehren, was ich ja eigentlich wollte. Und ich habe das dann auch sehr gut hinbekommen und dann mir eben auch die Zeit genommen, mich zu sortieren, alles richtig aufzugleisen. Und heute ist es viel wesentlich strukturierter und bin auch erstaunt, wie viel man in kürzester Zeit eben mit so einem Druck am Anfang lernen kann. Ja. Das ist auch interessant.
Was war denn in deiner Selbstständigkeit der größte Fehler, den du jetzt gemacht hast, wo du sagen würdest, würde ich nicht nochmal so machen?
Also ich glaube, ich habe nicht diesen einen großen Fehler, was jetzt sicher nicht daran liegt, dass ich keine Fehler gemacht habe. Im Gegenteil, ich glaube, ich mache immer noch Fehler. Ne? Fehler kriegt immer so riesig. Ich glaube, man macht viele kleine Dinge im Alltag, wo man sich vielleicht denkt, das hätte ich jetzt auch lassen können. Mhm. Aber ein Punkt, wo ich nachträglich denke, da hätte ich mir viel Stress und Sorgen sparen können, ist sicher, dass ich oft versucht habe, alles auf einmal und sehr schnell zu machen. Ja, also so diese etwas auch Übermotiviertheit oder vielleicht auch noch nicht genau zu wissen, wie man es am besten strukturiert. Und ich habe zu Beginn wirklich oft versucht, ganz viel zu schaffen, eben auch zu allem Ja gesagt. Das Nein sagen konnte ich dann noch gar nicht und auch nicht, weil ich irgendwie Sorge davor hatte, sondern weil ich einfach dachte, oh, in allem liegt eine Chance. Und das war auch sicher teilweise richtig, aber anstatt zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal die drei Dinge, ich konzentriere mich da gut drauf, ich sortiere mich, da habe ich wirklich mal sehr viel gemacht und versucht, sehr, sehr schnell alles zu machen. Und heute weiß ich, dass man sich halt die Zeit nehmen muss, egal wie viel ansteht, strukturiert zu bleiben, den Überblick zu bewahren, nicht zu allem Ja zu sagen, Dinge auch anzupassen oder zu hinterfragen. Das war wirklich etwas, wo ich am Anfang ja einfach noch nicht die Erfahrung hatte. Ne, im Angestelltenverhältnis wird man mehr an die Hand genommen und dann auf einmal von heute auf morgen hast du verschiedene Anspruchsgruppen. Ja, wenn du im Beratungsgeschäft bist, hast du ja Kunden, die sprechen sich ja nicht ab. Das ist ja nicht wie im Unternehmen, dass du sagst, du kriegst was von der Marketingabteilung und dann noch was von der Finanzabteilung und dann sagst du, hey, sprich mit der Finanzabteilung, dass ich jetzt erstmal das eine mache, ja. Im Selbstständigen, deine Kunden interessiert das ja nicht, dass du von dem anderen Kunden auch ganz viel um 10 Uhr geschickt bekommen hast, was um 11 Uhr fertig sein soll. Ja. Na, und damit natürlich richtig umzugehen, in diesem Umfeld zu navigieren, das kann man, glaube ich, am Anfang auch noch nicht, gerade wenn man sich so relativ jung, wie ich es war, sich selbstständig macht, weil man auch noch erstmal lernen muss, was man sich so rausnehmen kann oder was auch richtig ist, das kommt dann mit der Zeit. Deswegen meinte ich ja auch vorhin, ich sehe das nicht so als Riesenfehler, weil das ist einfach eine Erfahrung, durch die musst du durch. Ja, manche sind einfach vielleicht von Anfang an klüger als ich, das weiß ich nicht, aber das war für mich auf jeden Fall ein Thema. Und ich versuche, wie gesagt, auch heute, wenn Dinge passieren, da auch nicht so hart mit mir ins Gericht zu gehen, sondern wirklich mich hinzusetzen und zu sagen, cool, das ist eine Chance, das lerne ich draus. Gut, dass ich das für mich identifiziert habe und verbessern kann. Und dann mache ich das jetzt.
Und was war für dich so die Strategie, die unternehmerisch am besten aufgegangen ist, um das meiste Monetäre rauszuholen oder die größtmögliche Reputation für dich aufzubauen?
In meinem Bereich vor allem die starke Spezialisierung. Also es gibt, ich nehme mich ja selber eben Boutique-Beratung, nicht Agentur, weil ich ja nicht dieses Agenturmodell fahre. Aber es gibt ja gerade im PR-Beratungsbereich sehr viele Agenturen, die eben für sich sagen, okay, wir decken alles ab. Ja, wir machen alles. Na, du kannst ja mit dem, das Instrument PRler zu sein, ist ja für jede Branche gleich. Ja, aber was du definitiv nicht kannst, meiner Meinung nach, ist in jedem Thema tief drin zu sein. Und ich habe mich eben dadurch, dass ich aus dem Banking komme, dann in die Fintech-Welt reingekommen bin, war ich schon in dieser Industrie und habe halt gesagt, okay, wenn ich wirklich den Anspruch habe, immer in den Themen sein zu wollen, dann kann ich nur in dieser einen Welt unterwegs sein. Und gerade die Fintech-Welt, die Welt, wo Innovation eine starke Rolle spielt, das ändert sich auch wahnsinnig schnell alles. Und dann wirklich hinzugehen, zu sagen, ich lehne auch die Dinge, die vielleicht vorbeikommen und wahnsinnig toll sind, ab, wenn sie nicht in diese Branche passen oder nicht diesen Ansatz, den ich fahre. Das war definitiv die beste Entscheidung, die auch nicht immer leicht war, weil ich wirklich auch so gerade im letzten Jahr Anfragen hatte von Persönlichkeiten, für die ich schon immer gerne mal gearbeitet hätte, aber sie haben einfach nicht in diese Spezialisierung gepasst. Und dann habe ich gesagt, okay, dann geht das nicht. Also ich habe mir das wirklich so als Filter auferlegt. Und das ist in der PR insofern auch wichtig. Einmal, wie gesagt, weil du in den Themen tief drin bist, ja, dann kannst du auch besser arbeiten, bessere Ergebnisse erzielen. Das schätzen die Kunden auch gerade im Finanzbereich, wo es um viel Vertrauen und Wissen geht, sehr. Das andere ist aber natürlich auch, dass du Synergieeffekte nutzen kannst. Im Beratungsbereich, gerade wenn es so personenzentriert ist wie bei mir, hast du ja wenig Chancen zu sagen, okay, wenn du ein Produkt aufbaust, investierst in ein Produkt und irgendwann nutzen das Produkt, es ist egal, ob es 10 nutzen oder 10.000, ja, und dann hast du diesen Effekt, dass du das unglaublich gut skalieren kannst. Das geht so im PR-Bereich ja nicht. Und dann ist natürlich wichtig, dass du, wenn du spezialisiert bist in einer Branche und nur Kunden darin annimmst, diese Synergieeffekte für dich nutzt und sagst, okay, ich rufe ein Event an für 5 Kunden, ja, und das geht halt nicht, wenn du im Health Tech, im Climate Tech und im Fintech unterwegs bist, weil dann werden es immer andere Konferenzen sein, andere Ansprechpartner, dann hast du diesen Synergieeffekt nicht. Deswegen diese Spezialisierung sowohl auf die Branche als auch auf den personenbezogenen Ansatz war für meinen Erfolg und auch monetär, und Erfolg und monetär hängt ja auch eng zusammen, ja, das zu messen, die beste Entscheidung.
Was können die Zuhörer innerhalb der nächsten 24 Stunden für dich tun?
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn jeder, der hier Finanz oder Fintech interessiert ist, mal auf unserer Vibe-Website vorbeischaut, sich mal mit dem Event-Konzept, mit dem Programm vom letzten Jahr, das neue Programm ist noch nicht drauf, vertraut macht und vielleicht schaut, ob das nicht was ist, wo er oder sie mal vorbeischauen möchte. Wir hatten einen tollen Kickoff in diesem Jahr, aber wir wollen natürlich, dass wirklich die Leute aus allen Bereichen, die sich für diesen Bereich interessieren, vorbeischauen, dabei sind, viel für sich mitnehmen und ja, vielleicht sich einfach mal die 1-2 Minuten nehmen und sich das anschauen.
fibe-berlin.com.
Korrekt, ganz kurz, ganz einfach.
Genau.
Wird übrigens Vibe ausgesprochen, ja. Auch wenn den Konflikt hatten wir oft. Fibe, ja. Nicht Fibe, nicht Vibe, sondern Vibe, genau.
Okay. Also Caro, dann ganz, ganz viel Erfolg heute in Wien, aber auch bei der Vibe 25. Und wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Von daher hat es Spaß gemacht.
Fand ich auch. Danke, Wolfgang.
Ganz, ganz viel Erfolg, sodass du immer viel PS auf die Straße bringst. Aber da habe ich gar keine Sorgen. Ne?
Super. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der Vibe sehen.
Ja, freue mich auch drauf.
Der Unternehmer-Podcast wird von NextGen Podcast in Zusammenarbeit mit der BSK Vertonung produziert.